Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pitch Elements, deinem Podcast rund um den B2B Software, IT und Technologievertrieb. Mein Name ist Volker Hein, ich bin Gründer von The Pitch Corporation und wir helfen euch dabei, eure Winrate zu steigern und eure Sales Cycle zu verkürzen. Und heute sprechen wir über genau dieses Thema, nämlich Sales Cycle verkürzen. Um uns diesem Thema einmal anzunähern, wie man im SaaS- und IT-Sales in 2024 im modernen Software- und IT-Vertrieb Sales Cycle verkürzen kann, müssen wir das Gegenteil machen. Nämlich wir müssen darüber nachdenken, warum dauern Sales Cycle eigentlich so lange? Denn die Lösung dieses Problems liegt genau darin, darüber nachzudenken, was sind eigentlich die Treiber, die dafür sorgen, dass ihr von Deal zu Deal zu Deal zu Deal lange Sales Cycle habt. Das wird in 2024 nicht weniger werden. Ich habe das in einer der letzten Podcast-Folgen schon mal angesprochen. In 2024 werden eure Deals nicht so sehr daran scheitern, dass ihr einen zu hohen Preis habt, dass ihr gegen den Wettbewerb euch nicht positionieren konntet und so weiter und so fort, sondern die Deals werden daran scheitern, dass eure Kunden den Status quo akzeptieren, dass sie zu viel Angst haben von dem, was sie gerade erleben in ihrem Business, von den Problemen, die sie haben, zu viel Angst haben, eine echte Lösung dieser Probleme anzugehen, weil sie nicht davon überzeugt sind, dass die Probleme, die sie haben, entweder groß genug sind oder dass die Lösung, die ihr anbietet oder die sie dann nehmen würden, um dieses Problem zu lösen, wirklich am Ende des Tages funktioniert. Das heißt, Deals werden vor allem daran scheitern, dass der Kunde aus seinem Status quo nicht rauskommt, aus dieser Überzeugung von, es funktioniert doch alles und wir haben gar kein Problem und wir kriegen das irgendwie selber hin und das Problem, das kann auch nochmal 6 Monate irgendwie warten, erst dann fangen wir an, das ganze Ding zu lösen. Das heißt, ihr werdet konstant mit euren Deals in die No-Decision rennen. Und das ist etwas, was ich ja im letzten Podcast auch schon gesagt habe. Eine No-Decision wird fast nie kommuniziert vom Kunden. Fast nie setzt sich ein Kunde mit euch hin und sagt, hey, passt auf, wir machen das Ding nicht. Und dann fragt ihr nach und sagt, okay, warum denn nicht? Und dann muss der sagen, ja, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, weil wir einfach Angst haben, weil dies, weil das, weil jenes. Aber wir machen es nicht und wir treffen uns in 6 Monaten wieder. Das wird kein Kunde machen. Warum? Weil wir als Menschen immer Angst haben vor Konflikt. Wir haben immer Angst vor Ablehnung und wir haben immer das Bedürfnis, aus Situationen rauszukommen, die unangenehm sind, die für uns ein Konflikt sind. Und es liegt ja für den Kunden, wenn er das äußert, überhaupt gar kein Mehrwert da drin. Warum soll er euch das denn sagen, dass das Projekt verschoben ist, dass sie sich nicht trauen, dass sie nicht überzeugt sind? Warum soll der Kunde das sagen? Er hat doch gar kein Eigeninteresse daran. Das heißt, was passieren wird bei euch, ist Ghosting. Es wird in diesem Jahr noch stärker sein als ohnehin schon in euren Deals, in euren Engagements und dadurch wird euer Sales Cycle sich extrem lang ziehen, weil ihr keinen Abschluss habt. Ihr könnt das Ding nicht auf Close Loss setzen, weil der Kunde dazu ja nichts sagt, sondern euch einfach ghostet. Und da gehen wir jetzt heute mal rein, warum das denn eigentlich so ist, dass Sales Cycle überhaupt so lange dauern. Eine wichtige Sache, die ich dabei im Sales verstehen muss, ist, es gibt keinen rationalen Grund, etwas zu verschieben oder etwas nicht zu machen, sich nicht zu entscheiden, wenn ich überzeugt von etwas bin. Nochmal, wenn ich zu 100% von etwas überzeugt bin, dass mir das hilft, dass mir das einen Mehrwert bringt, dass das das Richtige ist, gibt es rational gesehen keinen einzigen Grund mehr, es nicht zu machen und sich nicht zu entscheiden. Den gibt es nicht mehr. Das heißt also, wann immer ihr auf den Punkt stößt, dass ein Kunde sich nicht entscheiden kann oder nicht entscheiden will, er gar keinen Druck hat, irgendetwas zu entscheiden, gar keine Sense of Urgency, dann hat das meistens damit zu tun, dass es rational noch Gründe gibt, die ihn abhalten. Er ist nicht überzeugt, die Firma hat nicht überzeugt, er ist nicht emotional überzeugt, er wurde nicht hin zu einer Entscheidung geführt. Es gibt ganz, ganz viele Gründe, warum das sein kann. Aber der Kern bleibt bestehen. Schau in dich selber mal rein. Wenn du Entscheidungen triffst, dann kannst du doch, wenn du dir eine Sache kaufst und du in dem Moment zu 100% überzeugt bist, jo, das ist es. Das wird mir helfen, genau das zu erreichen. Genau dieses Ding will ich haben. Warum solltest du dann noch in irgendeiner Art und Weise warten, um deine Entscheidung zu treffen? Und jetzt kommt wahrscheinlich, ja, aber ich will mir das nochmal richtig überlegen. Oder ich will nicht die falsche Entscheidung treffen. Oder, ja, aber ich weiß ja nicht, ob der Preis irgendwo anders vielleicht besser ist. Und genau deswegen treffe ich in diesem Moment nicht die Entscheidung. Okay, gehen wir da nochmal durch. Was ist das denn anderes als rationale Gründe, die dagegen sprechen? Ich bin mir nicht sicher. Ja? Warum bist du dir denn nicht sicher? Ich will eine Nacht drüber schlafen, um keine falsche Entscheidung zu treffen. Okay, was erzeugt das Gefühl, dass du glaubst, eine falsche Entscheidung gerade zu treffen? Was sind die rationalen Trigger, die dich wirklich abhalten, nicht dieses Ding zu kaufen? Ich weiß nicht, ob der Preis woanders besser ist. Ist doch genau dasselbe. Okay, Preis scheint für dich eine Rolle zu spielen. Das heißt, du möchtest nicht mehr Geld ausgeben für etwas, was du woanders zum selben Preis bekommen wirst. Ist doch absolut verständlich. Ist doch ein rationaler Grund. Nochmal, wenn es keinen rationalen Grund mehr gibt, dann kannst du das Ding entscheiden und dann wirst du das Ding auch entscheiden. Und das müsst ihr euch immer als Grundsatz und Überlegung, müsst ihr euch das vor Auge halten, wenn man darüber spricht, dass Sales Cycle zu lange sind. Dann hängt das meistens an rationalen Begründungen. So, und da gehen wir jetzt mal rein. Es gibt eine ganze Handvoll Gründe, warum ein Sales Cycle lange dauert. Da gibt es eine ganze Palette an unterschiedlichen Themen, an Einflussfaktoren, an Triggern, die dafür sorgen können, dass eure Sales Cycle stagnieren, dass ihr kein Feedback mehr vom Kunden bekommt und dass sich das Ding einfach wie Kaugummi durch eure Pipeline zieht. Ich habe jetzt in den letzten 3 Jahren über 650 Seller und Sales Teams hier betreut. Ich habe mit sehr, sehr vielen gearbeitet, durch die Bank weg, ne, alle Industrien, alle Produkte oder fast alle Produkte an ganz unterschiedlichen Zielgruppen. Und ich kann dir sagen, wann immer ich über Sales Cycle spreche mit den Leuten, geht das eigentlich zurück auf 4 große Themen. 4 Themen, die nicht richtig gemacht werden, wo Potenzial drin steckt, die am Ende des Tages dafür sorgen, dass eben der Sales Cycle lange dauert. Und da möchte ich jetzt mit dir einmal reingehen, was das genau für 4 Themen sind, die am Ende des Tages dazu führen, dass eure Sales Cycle lange dauern. Thema Nummer 1. Ganz wichtig und ist der Grund oder der meiste Grund, warum Sales Cycle eben lange dauern, ist, der Kunde ist schlicht und einfach inhaltlich nicht überzeugt. Schlicht und einfach inhaltlich nicht überzeugt. Der sagt euch vielleicht zwar, ja, okay, ist ein gutes Thema und so weiter und so fort, aber der hat das Ding noch nicht gekauft, der hat das Thema noch nicht gekauft. Und jetzt ist das ganz, ganz wichtig zu unterscheiden, was ist das denn, was den Kunden triggert. Kann das sein, dass er inhaltlich nicht überzeugt ist, dann muss ich ja ganz anders argumentieren. Kann es sein, dass er von unserer Firma nicht überzeugt ist, muss ich ganz anders argumentieren. Kann es sein, dass er emotional noch gar nicht offen ist für diese Veränderung, dass er gar nicht davon ausgeht, dass das irgendein Value hat, irgendeinen Impact, ne? Dass er sich nicht traut, diese Dinge zu machen, muss ich anders argumentieren. Das heißt, hier muss ich ganz klar unterscheiden können, was ist der echte Grund, warum mein Kunde sich nicht entscheiden kann. So, Thema Nummer 1, inhaltliche Überzeugung. Der Kunde ist nicht überzeugt von dem Case zum Beispiel. Das heißt, es kann sein, dass der Kunde sagt, okay, das Problem, was ich habe, was ihr adressiert, was ihr versucht, mir zu verkaufen, ja, das habe ich zwar, das ist da, aber der Impact ist überhaupt nicht vorhanden. Ja, wir haben ein Problem mit unserer Rechnungsstellung. Ist ein Thema, aber ich habe auch 17.000 andere Themen, die viel, viel wichtiger sind als genau dieses eine Problem. Und woran die meisten Deals scheitern, ist, sie finden zwar irgendwo irgendwie ein Problem, aber sie verstehen nicht, die Priorisierung durchzuführen und die Quantifizierung, was heißt denn überhaupt dieses Problem mit seinem Impact im Kontext des gesamten Unternehmens? Wie relevant ist dieses Problem und wie sehr sorgt dieses Problem dafür, dass ich eine ganz bestimmte Unternehmensstrategie nicht mehr durchführen kann? Was sich dahinter auch verbergen kann, ist, dass der Kunde an sich den Mehrwert gar nicht gekauft hat. Okay, klar, wir können das Problem lösen, aber was ist denn der echte Mehrwert, der am Ende des Tages dabei rauskommt, wenn ich jetzt in meinen Rechnungsstellungsprozessen statt der manuellen Tätigkeit eine Automatisierung zum Beispiel drin habe? So, für die meisten Seller ist das ein absoluter No-Brainer. Ja klar, musst du doch diese Automatisierung da reinbringen, weil es bedeutet doch, dass deine Mitarbeiter freigesetzt werden, dass die sich um andere Sachen kümmern können, dass ihr weniger Fehler habt. Aber was ist, wenn der Impact wenn die Auswirkungen dieser Sachen dem Kunden gar nicht bewusst sind oder wenn es ihm scheißegal ist, dass er 10.000 Rechnungen schreibt und von diesen 10.000 Rechnungen sind halt mal 2 Rechnungen dabei, die irgendwie einen Fehler haben. Und dann spielt das alles keine Rolle. Das heißt, in den meisten Cases ist der Kunde inhaltlich nicht überzeugt. Er ist nicht davon überzeugt, dass diese Lösung des Problems wirklich einen echten Impact hat und dass die Lösung dieses Problems es wirklich wert ist. Und jetzt kommen wir, selbst wenn er das verstanden hat, selbst wenn der Kunde auf dieser Ebene ist von, yo, das Problem ist der Lösung wert und das hat einen echten Impact für unser Unternehmen und das ist der Mehrwert, kann es doch sein, dass die Cost of Winning überhaupt nicht gerechtfertigt ist für den Mehrwert, den ich bekomme. Was meine ich damit? Viele sprechen ja vom Return of Investment, also was kriegst du wieder, wenn du etwas machst? Viele sprechen auch von der Cost of Inaction. Das heißt, was kostet dich das überhaupt, es nicht zu tun? Und ich habe ein Konzept, das nennt sich Cost of Winning. Was heißt das überhaupt? Wie viel Kosten muss ich überhaupt reinstecken, um an den Punkt zu kommen, dass ich in der Lage bin, hier überhaupt Mehrwerte zu erzielen? Was kostet mich dieser Kram? Und darunter verbinden sich nicht nur Kosten, Personaleinsatz, die Zeit, die da drauf geht, das ganze Thema zu evaluieren, umzusetzen, zu implementieren, anzupassen, all diese ganzen Sachen. Und natürlich die Kosten, die damit, also die faktischen Kosten, die damit verbunden sind, sondern es geht vor allem um die emotionalen Trigger. Was bedeutet das für mich in meiner Position, in meiner Rolle, mich intern hinzustellen und zu sagen, wir müssen das machen? Was heißt das für meine Karriere? Was heißt das für mein Standing? Was heißt das für die Diskussionen, die ich intern führen muss? Was heißt das für all meine anderen Projekte, die ich ja auch priorisiere, die ja auch wichtig sind und die ich vielleicht deswegen nicht mehr durchkriege, weil ich hier mit einem Thema ins Haus reingehe, also intern durch die Gegend gehe, was vielleicht nicht so supported wird und wofür ich den gesamten Support brauche. Und das bedeutet letztlich, dass ein anderes Thema, was mir ebenfalls wichtig ist, vielleicht hinten runterfallen muss. Das ist die Cost of Winning. Was kostet mich das, überhaupt an diesen Mehrwert wirklich ranzukommen? So, das ist Thema Nummer 1. Inhaltlich nicht überzeugt. So, was müssen wir dafür machen, um das zu lösen? Ganz einfach, wir müssen anders argumentieren. Das heißt, wir müssen erstens das echte Problem finden, wir müssen den Impact dieses Problems finden, wir müssen die Relevanz finden, wir müssen die Sense of Urgency finden. Eine ganz klare Sales-Argumentation, eine Logikkette darauf aufbauen, warum und wieso du inhaltlich dieses Thema machen musst. Dann musst du reingehen in die echte Discovery dieses Kunden, weil anders bekommst du diese Themen nicht raus. Dann musst du reingehen in die Discovery der Umstände. Will der Kunde wirklich dieses Problem lösen? Was bedeutet das für ihn? Was kostet ihn das? Was ist die Cost of Inaction? All diese ganzen Themen, die kannst du als Trigger nutzen, um diesen Kunden inhaltlich zu überzeugen. Am Ende des Tages bricht das alles runter auf Kommunikation. Es bricht runter auf die Fähigkeit, jemanden zu nehmen und zu sagen, hier stehst du, das sind deine Themen, das sind deine Probleme und da können wir gemeinsam miteinander hinkommen und meine Lösung hilft dir dabei, genau diese Schritte zu machen. Und das richtig zu kommunizieren, das ist der Kern im SaaS- und IT-Sales, das ist der Kern des Pitches, das ist der Kern der gesamten Vertriebsarbeit. Und genau da helfe ich dem Kunden inhaltlich diese Überzeugung zu gewinnen, das ist das Richtige, was ich hier gerade mache. Okay, Punkt Nummer 2. Punkt Nummer 2 kann sein, dass der Kunde inhaltlich den Case gekauft hat. Das heißt, er ist überzeugt, er versteht die Mehrwerte, er versteht ganz genau, warum müssen wir das machen, was habe ich davon. Und dann, wenn man tiefer geht, stellt man auf einmal fest, okay, der Kunde kann sich immer noch nicht entscheiden. Und dann ist ja die große Frage, warum. Und meistens hat das damit zu tun, vor allem in den Cases, die ich betreue, merke ich das immer und immer wieder, dass die Kunden der Firma nicht vertrauen. Sie vertrauen der Firma nicht, sie vertrauen dem Produkt nicht. Sie wissen nicht, kann das Produkt das wirklich? Erzählen die mir hier gerade wirklich, was das kann und was das nicht kann und hilft mir das so? Das ist Thema Nummer 1. Thema Nummer 2 ist, funktioniert das am Ende des Tages wirklich so? Also ist die Implementierung, der Weg von, ich kaufe ein Produkt hin zu, ich generiere den Value, funktioniert das wirklich? Helfen die mir wirklich dabei? Können die das in der Komplexität meines Business? Und der dritte Punkt ist meistens, was ist denn der Unterschied zwischen dem und all dem anderen, was ich da draußen finde? Das auseinanderzuziehen ist unheimlich schwer, weil Kunden das meistens selber nur so, die können das nicht artikulieren. Die wenigsten Kunden sitzen da und sagen, okay, was mich jetzt noch behindert, ist, ich vertraue diesem Produkt nicht. Das wirst du fast nie gehört haben. Sondern das ist etwas Implizites, das schwingt mit. Und darauf muss man achten, auf diese Nuancen im Sales. Man muss einen Pitch bauen, der in der Lage ist, genau diese Nuancen rauszukriegen, genau in diesem Moment zu erfahren, kauft der Kunde mir das gerade ab oder nicht. Und dann muss ich in die Diskussion gehen. Dafür bauen wir ja den Pitch, dafür haben wir ja die Strukturen, damit wir genau das hinkriegen, dass wir diesen Kunden an den Punkt kriegen. Also, was muss ich machen? Ja, erstens muss ich natürlich dafür sorgen, dass ich das Problem richtig mappe gegen die Solution. Das heißt, da muss ich wirklich verstehen, was ist denn das, was der Kunde wirklich braucht. Ich muss ihm helfen zu verstehen, dass dieses Ding das wirklich kann und dass das das Ganze wirklich auch abbildet. Implementierung ist auch so ein Thema. Viele gehen rein und sagen dann, ja, okay, das ist unser Implementierungsweg. Das Problem an all diesen Sachen, ob das jetzt das Produkt ist, der Implementierungsweg oder der USP gegenüber all den anderen da draußen ist, dass jeder gleich pitcht. Und das ist das Riesenproblem des Kunden. Jeder pitcht gleich. Die Frage danach, kannst du uns wirklich helfen? Überzeugt deine Firma, dein Produkt, sowohl in dem Produkt als auch in der Fähigkeit, es wirklich zu können, als auch im USP gegenüber den anderen im Markt. Ihr pitcht alle gleich. Ihr sprecht alle darüber, dass ihr eine geile Implementierung habt, dass ihr tolle Experten habt, dass ihr 20 Jahre am Markt seid, dass ihr die Industrieexpertise habt. Und was ihr glaubt, was euer USP ist, da kommt eine Stunde später die nächste Firma in das Meeting rein, in die nächste Präsentation und die sagt genau dasselbe. 1:1 sagt diese Firma, oh, wir haben ein geiles Produkt, wir sind integriert, wir sind dies, wir sind das, wir haben auch 20 Jahre. Und der Kunde sitzt dann da, hört zweimal dasselbe von zwei unterschiedlichen Anbietern mit Produkten, die eigentlich Konkurrenz voneinander sind und soll dann entscheiden, okay, was machen wir denn jetzt? Und natürlich fehlt dann das Vertrauen und natürlich sorgt das dafür, dass ich gar keine Entscheidung treffen kann. Weil wenn etwas so gleich ist, dann ist doch genau der Punkt, dass ich sage, okay, was mache ich denn jetzt? Ich will ja keine falsche Entscheidung treffen, aber ich merke überhaupt nicht, wo ist der Unterschied. Ich merke gar nicht, dass der eine Ecken und Kanten hat und dass das andere vielleicht besser kann, um dann eine Entscheidung zu treffen, was ist mir denn wichtiger? Weil ihr alle, wenn es um eure Firmen und eure Produkte geht, generisch pitcht. Das ist nicht zugeschnitten auf den Kunden. Das ist nicht mit Emotionalität versehen. Wer glaubt, dass eine Implementierung gepitcht werden muss, basierend anhand von, okay, das ist unser Vorgehen, dann machen wir das und dann kommt die Phase 3 und hier machen wir irgendwie ein Scrum-Meeting. Und wer das glaubt, dass das überzeugt, das wird nicht funktionieren. Warum? Weil eine Implementierung nicht darum geht, wie ist das Vorgehen, sondern eine Implementierung ist emotional. Es geht darum, kannst du in meinem Unternehmen das machen? Kannst du diese ganzen Leute, die ich da in meiner Organisation habe, die ganzen Stinkstiefel, die ganzen Leute, die sich nicht verändern wollen, die ganzen Leute, die glauben, dass es gar kein Problem gibt, kannst du die mitnehmen? Und was ihr alle vergesst, in der Frage danach, überzeugt deine Firma, ist das Kerninstrument der User Acceptance. In der gesamten Implementierungslandschaft gibt es ein einziges Thema, was ich adressieren muss. Und mit diesem Thema gewinne ich, nämlich der Frage danach, wie sorge ich dafür, dass deine Leute, die sich nicht verändern wollen, sich verändern. Wie nehme ich die mit? Und wie fühlt sich dieses Mitnehmen an? Wie sorge ich dafür, dass die User Acceptance dieses Produktes, was du von mir kaufst, hoch ist? Wie bringe ich die Leute in die Umsetzung? Das ist das. So. Dafür musst du ganz anders pitchen, dafür musst du ganz anders argumentieren. Du brauchst eine inhaltliche, emotionale Tiefe mit diesem Kunden. Es wird nicht reichen, einfach nur zu zeigen, das ist unser Implementierungsvorgehen. Das wird nicht reichen. Und wenn ihr einfach Standard pitcht, dann hat der Kunde genau dieses Problem, dass er da am Ende sitzt, 5-mal von 5 unterschiedlichen Anbietern genau dasselbe gehört hat und dann da sitzt und sagt, woher soll ich denn jetzt wissen, welche Firma das kann? Ihr müsst anfangen, euch zu unterscheiden im Sales. Ihr müsst anders pitchen, präsentieren, die Gespräche führen, anders mit den Leuten umgehen. Dieser Sales von der Stange wird 2024 nicht mehr helfen. Nicht in dieser wirtschaftlichen Situation, in der sich die ganzen Unternehmen gerade befinden, in der fast alles im Moment ein Nice-to-have ist, in dem nur noch das eingekauft wird, was wirklich wichtig für diese Unternehmen ist, weil keiner weiß, ob in 6 Monaten der Laden überhaupt noch läuft oder ob die gesamte Wirtschaft zusammengebrochen ist. Gut. Thema Nummer 3, warum die Sales Cycle lange sind, ist, dass der Kunde emotional nicht überzeugt ist. Und zwar überzeugt ist von sich selber. Das ist ein riesenschwieriges Thema, aber viele Deals scheitern daran, dass der Kunde selber nicht glaubt, dass er das in seiner Organisation überhaupt durchbekommt. Dass er überhaupt selber in der Lage ist, das Ding zu machen. Das hat gar nichts mit euch zu tun und mit dem inhaltlichen Thema. Das ist gekauft. Ne? Hört ihr ja bestimmt ganz oft von Kunden. Hey, Thema ist gut, haben wir verstanden, Mehrwert verstanden. Wir glauben auch, ihr seid der richtige Anbieter für dieses Thema. aber wir können es jetzt nicht machen. So, und jeder Seller steht wieder Ochs vor dem Berg und denkt sich, was ist denn jetzt los? Digga, du sagst mir gerade, das Produkt passt, der Case passt, ihr habt die Mehrwerte verstanden, ihr wisst ganz genau, was der ROI ist, ihr vertraut uns, dass wir das können, aber ihr wollt es trotzdem nicht machen. Was ist denn das für eine Logik? Und es ist keine Logik, weil es logisch keinen Grund mehr gibt. Es ist emotional. Der Kunde traut sich dieses Ding nicht zu. Und das ist ein Riesenthema, an das man ran muss, was man auch schafft über diese emotionale Herleitung. Wie kann man denn Dinge überhaupt verändern? Wie nehmt ihr die Leute mit? Wie sorgt ihr dafür, dass am Ende des Tages da wirklich ein Mehrwert bei rumkommt? Was ich dafür machen muss, ist vorne viel, viel tiefer zu discovern. Ich muss die echten Beweggründe herausfinden, warum will eine Firma denn etwas verändern? Was ist das, wogegen die gerade arbeiten? Was ist das, wo die eigentlich hinwollen? Was führt dazu, dass die dieses Thema nicht mehr machen? Und das kann ich ganz offen mit dem Ansprechpartner drüber reden. Und ich kann ja, wenn ich das immer wieder feststelle, dass es Themen gibt, die mir hinten raus meine Deals zerhauen, die dafür sorgen, dass der Kunde sich nicht entscheidet, ja, dann bringe ich das weiter nach vorne. Dann spreche ich das schon in der Discovery an, dann spreche ich das schon im Pitch-Termin an. Weil ich diese Blocker weghaben möchte. Wenn ich doch weiß, es gibt immer wieder etwas, was hinten raus dafür sorgt, dass Kunden sich nicht entscheiden. Ob das der Preis ist, die Zustimmung vom Board, keine Ahnung, irgendwelche Implementierungsgeschichten, die gerade laufen und wo der Kunde dann wieder glaubt, okay, wir müssen abwarten, bis das gemacht ist. Ja, dann bringe ich das nach vorne. Wenn ich weiß, okay, das ist mein Thema, das scheitert immer daran, dass der Kunde glaubt, dass das erst mit einer ERP-Einführung gemacht werden muss. Ja, dann muss ich das vorne discovern. Hey, führen Sie gerade ein ERP ein? Oder tiefere Fragen, ne, wenn die gerade ein ERP einführen. Okay, wie schätzen Sie das denn ein? Was ist denn das Ziel dahinter? Wo wollen Sie denn hin? Was würde das für Sie bedeuten, wenn man in der Lage wäre, diese ERP-Einführung schneller zu machen? Durch, und dann kommt eure Solution bzw. euer Solution Case. Thema Nummer 3 ist diese emotionale Überzeugung, die der Kunde nicht hat. Der hat den Case gekauft, der hat euch als Firma gekauft, aber er hat nicht sich selber und seine Organisation gekauft. Auch da muss ich dran. Thema Nummer 4 von langen Sales Cycles ist fast immer die Führung zur Entscheidung. Ich habe ganz viele Seller, die sagen mir sowas in die Richtung, ich paraphrasiere das jetzt mal, ich will nicht mit Druck verkaufen. Und wann immer ich das höre, weiß ich, okay, ne, also die Folgefrage ist dann, okay, wie lange sind deine Sales Cycle? Und dann weiß ich, aha, okay, er kann nicht führen. Dieser Seller kann nicht führen, er kann Menschen nicht zur Entscheidung bringen. Wer Angst davor hat, mit Druck zu verkaufen, was das ist, klären wir gleich mal, ne? Aber nimmt es erstmal so hin. Wer Angst davor hat, mit Druck zu verkaufen, ist meistens nicht in der Lage, den Kunden zu einer Entscheidung zu bringen. Das heißt nicht im Umkehrschluss, dass wir jetzt mit Druck verkaufen. Aber sowohl das eine als auch das andere ist völlig schwachsinnig. Es ist schwachsinnig, mit Druck zu verkaufen und es ist schwachsinnig, ohne Druck zu verkaufen. Das heißt, was müssen wir machen? Wir müssen den Kunden zu einer Entscheidung bringen und das ist Sales. Sales ist nicht dein scheiß Produkt zu verkaufen. Sales ist es, den Kunden, da wo er gerade steht, zu discovern, herauszufinden, was bedeutet deine Situation gerade für dich, welche Probleme hast du, was ist der Impact, die Relevanz, die Strategie, was sind deine Themen, wo du hin willst und dir dann einen Weg aufzuzeigen, wie du denn zu deinem State B, zu deinem Ziel hinkommst, was dein Ziel ist, was dieses Ziel für dich bedeutet. Sales ist dann zu sagen, okay, hier stehst du, da willst du hin, das ist die Gap, die du hast, so können wir die Gap schließen und ich helfe dir jetzt in diesem Sales-Prozess herauszufinden, ob die Lösung, die wir haben, um diese Gap zu schließen, das Richtige für dich ist und ob du das machen möchtest. Ob du an dieses Ziel rankommen möchtest, ob du die Gap schließen möchtest, ob du die Gap so schließen möchtest, wie wir dir das vorschlagen, ob du das mit uns machen möchtest. Das ist Sales, nichts anderes, simple as it is. Deine Aufgabe als Seller ist es, die Entscheidung des Kunden zu bekommen und den Kunden zur Entscheidung zu befähigen, auf diesem gesamten Weg. Nichts anderes. Natürlich stellen wir unser Produkt geil dar und natürlich sorgen wir auch dafür, dass der Kunde die bestmögliche Experience mit uns hat und dass er versteht, dass das Produkt, was wir haben, am Ende des Tages diese Lösung, dieses Problem wirklich lösen kann, wenn es denn so ist. Aber der eigentliche Job eines Software- und IT-Sellers ist es, Leute zur Entscheidung zu befähigen. Und es hilft dir gar nichts, dich dahinzustellen und zu sagen, ja, aber ich möchte meinen Kunden nicht unter Druck setzen. Schau mal, wenn du 14 Meetings gemacht hast mit deinem Kunden, wenn du immer und immer wieder alle Fragen beantwortet hast? Gibt es irgendwann einen Punkt, wo du einfach sagen musst, lieber Kunde, pass auf, wir haben alles gemacht. Ich kann dir nicht mehr helfen. Ich kann dir nicht mehr in deiner Entscheidungsfindung helfen, weil ich dir das Beste gegeben habe, was wir haben. Wir haben alles gemacht, damit du diese Entscheidung treffen kannst. Und jetzt ist der Punkt, wo du diese Entscheidung treffen musst, weil das der Weg ist. Alles hat ein Ende, auch der Sales Cycle. Sales Cycle sind nicht, ich spreche 17 Jahre lang mit dem Kunden. Das ist kein Sales Cycle. Das ist eine, keine Ahnung, Relationship oder sowas, aber kein Sales Cycle. Ein Sales Cycle ist, ich steige irgendwo ein, wo der Kunde auch immer steht, baue dann einen Weg, wie kommen wir zur Entscheidung. Das ist ein Sales Cycle. Und dafür muss ich dem Kunden klar machen, worum es hier geht. Ich muss ihn führen, ich muss ihn zur Entscheidung bringen. Und das können die meisten Seller nicht. Die meisten Seller bleiben einfach stehen und sagen, so, jetzt hast du alle Informationen, was machst du da jetzt mit? Und der Kunde ist völlig perplex und will ja selber auch sich nicht zwingen zum Kauf und der sagt dann, muss ich mir mal überlegen. Müssen wir intern mal gucken. Dann sagt die, alles klar, machen wir, okay, wollen wir dann in 4 Wochen nochmal miteinander sprechen. Dann sagt der Kunde, ja klar, 4 Wochen, easy. Warum? Weil er aus dem Call raus will. Dann macht ihr einen Termin in 4 Wochen, was passiert? Der Kunde verschiebt den Termin. Am Tag, wo ihr den Call habt, kriegst du eine E-Mail, wo drin steht, ich bin krank. Da ist was dazwischen gekommen, der Herr Meier ist krank, wir hatten noch gar keine Zeit. Ja, in 2-3 Wochen. Was ist das für eine Scheiße? Genau das sorgt für lange Sales Cycle. Wenn du keine langen Sales Cycle haben willst, musst du führen. Musst du klare Meetings festlegen, klare Strukturen, eine klare Entscheidung am Ende dieses gesamten Prozesses. Und dafür ist der Prozess da. So, das Ganze muss aufbereitet werden, das muss vorbereitet werden, das muss strukturiert werden. Wenn du 14 Meetings machst und dann das und das immer auf dieser freundschaftlichen Basis ist von, ich will gar keine Entscheidung von dir und no pressure und entscheide du das für dich. Und am Ende, nach dem Meeting 14, kommst du dann auf einmal und sagst, ey Kunde, was ist denn jetzt? Wollen wir Gas geben oder nicht? Da fällt der aus allen Wolken. Und deswegen muss das in deinen gesamten Sales-Prozess von Anfang an reingebracht werden. Wie das geht, das ist jetzt hier für den Podcast viel zu tief. Dafür gibt es eine ganz strukturierte Anleitung. Das habe ich mit 650 Leuten gemacht. Immer wieder gezeigt, wie genau das funktioniert, was die genauen Strukturen sind, die Vorgehensweisen, die genauen Formulierungen, damit du das schon im Cold Call reinbekommst, im Discovery Call, im Pitch-Termin, in all diesen ganzen Sachen. Wie du die E-Mails schreibst, wie du die Meetings benennst, all das ist da. Das ist alles vorhanden. Kommst du bei uns rein, kriegst die ganzen Unterlagen, wird dir erklärt, machst die ganzen Learning, baust das auf für deinen Kunden, zack, kannst du exekuten und verkürzt deine Sales Cycle um mindestens 50%. Dafür brauchst du dieses Wissen. Du musst wissen, was du machst, wie das geht, wie du an diesen Kunden rankommst und wie du ihn zu dieser Entscheidung bekommst. Und das Problem ist mit den meisten Sellern da draußen, dass sie selber genauso agieren. Sie können selber keine klaren, schnellen Entscheidungen treffen. Und der erste Switch, den du machen musst, damit das besser funktioniert, ist in deiner Persönlichkeit. In deiner Persönlichkeit den Schalter umzulegen, schneller zu entscheiden. Und dann wirst du auf einmal feststellen, wenn du in deinem Privatleben anfängst, Entscheidungen einfach mal schneller zu treffen oder einfach mal so zu treffen, dann wird sich das in anderen Bereichen auch widerspiegeln. Dann wirst du eine ganz andere Erwartungshaltung daran haben, wenn jemand mit dir in einen Sales Cycle reingeht. Wenn du zum Beispiel im Restaurant sitzt und 15 Minuten dafür brauchst, irgendein Gericht auszusuchen, was du essen möchtest, dann wirst du genau dieselbe Geisteshaltung anlegen an deinen Sales Cycle. Der braucht ja noch ein paar Meetings. Der muss ja das noch sehen. Ich kann das total verstehen, dass die jetzt 8 Wochen brauchen, um das intern zu diskutieren. Nein, brauchen sie nicht. Die können sich morgen zusammensetzen, wenn das Thema wichtig für die ist, und das morgen entscheiden. Weil die haben doch alle Informationen. So, das heißt, bei dem Sales Cycle, bei der Führung, da reinzugehen, klare Erwartungshaltung aufzubauen. Das Beste, wie man das machen kann, ist selber für sich in seinem persönlichen Leben anfangen, klare, schnelle Entscheidungen zu treffen. Das waren jetzt erstmal die 4 Gründe. Aus der Arbeit der letzten 3 Jahre, 650 Seller, die immer wieder aufgetaucht sind, woran es meistens liegt, dass Sales Cycle lange sind. Wenn du das endlich verändern möchtest, wenn du endlich kürzere Sales Cycle haben möchtest, dann gibt es 2 Wege, das mit uns zu erreichen. Möglichkeit Nummer 1 ist, trag dich hier unten in dem Podcast in den Link ein. Dort gibt es einen Link zum Launch unseres Experience Sales System. Das Experience Sales System, daran habe ich jetzt in den letzten 4-5 Monaten ganz intensiv gearbeitet. Tag und Nacht habe ich da reingesteckt. Ich habe nämlich die ganzen Learnings aus den 3 Jahren, die ich das jetzt mache, zusammengepackt in ein System, was du, wenn du das bekommst, einfach anwenden kannst. Du kannst dem einfach folgen, um die beste Experience in deinem Sales zu haben, um die beste Leistung rauszukriegen. Das ist Möglichkeit Nummer 1. Möglichkeit Nummer 2 ist, wenn ihr ein Sales-Team seid, bucht euch einfach ein Gespräch über unsere Homepage und wir dann ein Gespräch dazu führen zu der Analyse eures Sales, was da für Potenziale drin stecken. Ich zeige euch eine Roadmap auf, wie ihr das lösen könnt, wie wir das gemeinsam lösen können. Und wenn das passt, gehen wir in den Deep Dive und schauen uns das Ganze einmal wirklich aus der konkreten Perspektive an. In diesem Sinne, das war Pitch Elements, dein Podcast rund um den B2B-Software-IT- und Technologievertrieb. Schön, dass du mit dabei warst und bis zum nächsten Mal.